Ein Hundesofa, mehr Möbelstück wie irgendwie ein Bettchen, weil es ist ja wirklich, es ist aus Artleder und ich saß selber drin, es ist unheimlich bequem. Das ist einfach was, wenn man wirklich eine ausgefallene, moderne Wohnung hat, dann sieht es wirklich schick aus. Es steht nicht irgendwie nur so ein Schaumstoffbett oder sowas in der Gegend rum, sondern es ist wirklich ein Möbelstück, wo man sagt, und die Hunde, die gehen sowieso gerne auf die Couch. Warum? Man liegt immer schön hoch, ne? Vom Boden weg, man hat die Übersicht und sie kuscheln sich da halt auch noch richtig gut rein, ne? Also alles, was so Boxer, Labrador, Golden Retriever in der Größe ist oder für zwei kleinere gut geeignet. Dieses große 499.
Als Kind durfte ich keinen Hund zu Hause haben. Ich bekam einen Hamster. Am besten ist es wohl, ich gestehe es gleich. Eines Morgens lag er tot im Käfig. Ein zweiter Hamster verschwand im Mauseloch beim Freigang im Garten. Ich mochte die Tiere. Ich wollte nicht, dass sie sterben. Aber so richtig gefehlt haben sie mir nicht. Wenn aber mein Freund Pelle gestorben wäre, der Hund vom Bauern in der Nachbarschaft, das wäre für mich sehr schwer geworden.
Wunderliche Seele. So nah befreundet. Und doch so fremd, so abweichend in gewissen Punkten, dass unser Wort sich als unfähig erweist, ihrer Logik gerecht zu werden. Welche Bewandtnis hat es beispielsweise mit den furchtbaren, für Beteiligte wie Zuschauer entnervenden Umständlichkeiten, unter denen das Zusammentreffen, das Bekanntschaftmachen oder auch nur das voneinander Kenntnisnehmen der Hunde sich vollzieht? Ich rede von diesen Dingen, um anzudeuten, wie wildfremd und sonderbar das Wesen eines so nahen Freundes sich mir unter Umständen darstellt. Es wird mir unheimlich und dunkel dann. Kopfschüttelnd betrachte ich es. Und nur ahnungsvoll finde ich mich hinein.
Thomas Mann hat nach allem, was man weiß, nicht darunter gelitten, dass er seinen Hund Bauschan nicht immer verstand. Und er stand auch nicht unter dem gesellschaftlichen Verdacht, womöglich sein Tier nicht optimal zu halten oder leiden zu lassen, weil er zu wenig über den Hund wusste. Heute könnte er selbst sich im Internet Hundechat informieren, in Büchern oder bei der Hundenanny im Privatfernsehen.
Kennt ihr das? Gibt's diese Mäuschen? Das sind tatsächlich echte Fellmäuse. Das heißt, die sind den Mäuschen abgezogen in einer Kartonhülle mit einem Glöckchen und die werden auch dann von den Katzen aufgefressen. Viele Kunden kommen zu uns und sagen, die Maus ist verschwunden, die Maus ist verschwunden. Und die werden tatsächlich also gehäutet und auch das Fell wird bei den Tieren verwertet. Die nehmen es in der Natur normalerweise auch auf, da haben die Verwendung für und dieses tolle Spielzeug ist sozusagen zum Fressen gern.
Gut 23 Millionen Heimtiere leben in Deutschland, Fische und Terrarientiere noch nicht einmal mitgerechnet. 7,5 Millionen Katzen, über 6 Millionen Hunde, über 4 Millionen Ziervögel. Ein Milliardengeschäft, die Heimtierindustrie boomt. Pro Jahr werden 760 Millionen Euro allein für Zubehör ausgegeben, über 2 Milliarden für Futtermittel. Die Kosten für Tierärzte oder Tierpsychologen nicht eingerechnet. In jedem dritten Haushalt ist ein Heimtier zu Hause.
Immer weniger Menschen haben tatsächlich einen wirklichen Kontakt zur Tierhaltung als solchen, sondern sie leben zusammen mit Heimtieren.
Der Philosoph Peter Kunzmann, Experte für Tierethik.
Und diese Heimtiere sind Freunde, sind Individuen, sind liebe Tiere, die mehr oder weniger keine Arbeit machen. Und das ist weit, weit weg davon, wie Nutztierhaltung zum Beispiel funktioniert, aber eben immer schon funktioniert hat.
Nutztiere, das sind Schweine, Rinder, Hühner und alle anderen Tiere, von denen Menschen und andere Tiere sich ernähren. Einerseits wird der Aufwand immer größer, den Heimtierbesitzer für ihre Lieblinge treiben. Andererseits erleben immer weniger Menschen noch unmittelbar die Umstände, unter denen Nutztiere als Nahrungslieferanten für Fleisch und Milchprodukte leben und sterben. Diese Entwicklung geht immer weiter auseinander. Von den Nutztieren leben aber alle. Herrchen und Frauchen essen Schnitzel und Filet, möglichst preisgünstig. Hund und Katze werden die Schlachtabfälle hübsch und teuer verpackt als Menü serviert.
Wenn Sie heute etwas früher gekommen, wir hatten zum Beispiel heute in unserer Frischfleischtäkchen Hähnchenschenkel. Kann man wunderbar für die Hunde, die es nicht roh vertragen, auskochen, schön abpellen, mit Reis kochen. Da hat der Hund natürlich eine super Mahlzeit, ein paar Möhren rein. Aber ansonsten gibt es bei uns noch den Pansen. Der darf natürlich beim Hund auch auf den Fressplan. Und ansonsten gibt es aber auch ganz ausgefallene Trockenfutter oder sowas, wo wirklich speziell mit Lachs- und Kaninchen-Geschmäckern gearbeitet wird. Das ist dann natürlich schon sehr lecker.
Extreme Tierschützer servieren auch ihren Tieren nur noch vegetarisches Futter. Was ist da los? Was dürfen wir im Umgang mit Tieren tun? Was müssen wir beachten?
Dass Tiere wie Tiere behandelt werden sollen. Weder nach der menschlichen Seite hin vermenschlicht und damit als Tier denaturiert, noch nach der Unterseite hin sozusagen instrumentalisiert, also als Messinstrument, als Produktionseinheit und so weiter.
Wie aber will der Mensch durch die Bemühungen seines Verstandes die inneren und geheimen Regungen der Tiere erkennen können? Durch welchen Vergleich zwischen ihnen und uns schließt er denn auf den Unverstand, den er ihnen unterstellt? Wenn ich mit meiner Katze spiele, wer weiß, ob ich nicht mehr ihr zum Zeitvertreib diene, als sie mir?
Das hat sich schon Michel de Montaigne vor über 400 Jahren gefragt. Menschen haben schon immer versucht herauszufinden, was Tiere wollen. Das ist nicht einfach, aber was man leicht erkennen kann, ist, ob Tiere leiden. Darum geht es vor allem, Schmerzen, Leiden und Schäden zu vermeiden, wo es möglich ist. So steht es auch im Tierschutzgesetz.
Der weiße Fleck am strahlend blauen Himmel änderte seine Form, je nachdem, ob er aufstieg, die Richtung änderte oder zu mir herabstieß. Die Begeisterung, ihn über dieser Landschaft hoch oben am Himmel zu sehen, spüre ich noch heute. Jack war unser Kakadu, der mich auf dem Schulweg begleitete. Zwischendurch ruhte er sich kurz auf der Lenkstange meines Fahrrades wieder aus, dann flog er wieder los.
Diese besondere Freundschaft beschreibt Raymond Gaita in seinem Buch »Der Hund des Philosophen«. Es sind kostbare Momente, wenn sich freilebende Tiere Menschen zuwenden, ihre Zuneigung zeigen und sich dem Menschen sogar anschließen. Wir sind gerührt, dass sie uns vertrauen und dankbar dafür, dass sie ihre Zuneigung nicht aufgrund von unserem Erfolg oder Aussehen berechnen. Kein Wunder, dass wir solche Tiere gern haben. Nicht nur, weil immer mehr Menschen allein leben, sondern auch, weil der Druck, sich in der Gesellschaft zu beweisen und Erfolg zu haben, immer größer geworden ist. Der Evolutionspsychologe Harald Euler.
Es löst die gesamte Bindungsmotivation aus. Man investiert da rein, man freut sich, wenn man sich sieht, man spricht damit, man reagiert damit, man ist froh, wenn man versorgen kann, auch wenn es manchmal lästig ist, man trauert. Also man tut alles das mit einem anderen Tier, was man mit einem Lebenspartner oder mit einem eigenen Kind auch tun würde.
Der große Vorteil: Man muss sich nicht mit einem gleichberechtigten Partner auseinandersetzen. Aber Tiere haben noch mehr zu bieten.
Contact Comfort, also das Wohlgefühl bei Berührung des Tieres. Und das ist bindungsmäßig ein wichtiger Aspekt. Der Körperkontakt, das Zarte, das Weiche. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Gründe, warum Katzen so geliebt werden. Weil Katzen sanft an einen rankommen und weil die auch eine auditorische Rückmeldung geben, das Schnurren.
Aber auch andere Merkmale spielen eine Rolle, zum Beispiel der Geruch. Euler hat einen eigenen Begriff dafür.
Geruchstrost. Es ist nämlich Folgendes. Also ich vermute mal, ein angenehmer Geruch ist auch wichtig für eine Bindung und damit auch für eine Bindung an ein Tier.
Menschen wollen nicht nur ihren Partner gut riechen können, sondern auch die Nase gern im Fell ihres Heimtieres vergraben. Vielleicht ein Grund, warum es die Schweine so schwer haben, vom Stall ins Haus zu kommen, obwohl sie vermutlich klüger sind als Hunde und den Menschen auch schon lange umgeben.
Also es gibt immer wieder Leute, die wollen zum Beispiel Bekleidung für Hunde, die sehr, sehr speziell ist, wo es eigentlich noch nicht so wirklich viele große Auswahl gibt. Die wollen dann einen kompletten Anzug, also wie so ein Strampler haben, wo die Füße mit drin sind. Das ist immer ganz, ganz schwer, weil die Industrie gar nicht so schnell auf den Trend zurückgreifen kann, bis das in der Produktion ist und sowas. Wir hatten aber auch schon wirklich ganz ausgefallen, die kommen rein und sagen, ich will ganz viel Strass auf meinem Halsband haben. Wenn man da was für den Geschmack findet, sind wir immer froh. Aber meistens ist das so, man muss was Ausgefallenes im Laden haben. Die Leute sehen das, ach, das ist toll, sowas oder sowas Ähnliches hätte ich gerne.
Traurig wird es dann, wenn Tiere wichtiger werden als andere Menschen, wenn sie echte soziale und psychologische Arbeit leisten müssen, und zwar nicht besuchsweise in Therapien, sondern dauerhaft, wenn sie partnerschaftlich missbraucht werden. Studien darüber, wie viele Tiere aufgrund von Stress vorzeitig sterben oder weil sie einfach nicht tiergerecht behandelt wurden, gibt es nicht. Dennoch gilt, fehlender Sachverstand und falsch verstandene Tierliebe sind die schlimmsten Feinde der Heimtiere. Intuition reicht auf keinen Fall. Wie weit darf aber die Liebe und Dankbarkeit einem Tier gegenüber gehen? Ist es zum Beispiel legitim, tausende Euro für die Operation eines Hundes oder einer Katze auszugeben, einen Rollstuhl für seinen Hund anzuschaffen, sein Tier in einem von über 60 Urnenmodellen auf einem Tierfriedhof bestatten zu lassen?
Wer sich einen Hund anschafft, muss in der Regel damit rechnen, dass er den Hund überlebt. Worauf ich hinaus will, ist, wenn sich einem Heimtier aufschließt, einfach drüber im Klaren sein muss, dass man damit ein empfindungsfähiges Wesen hat, das irgendwann leiden und irgendwann sterben wird. Und vieles von dem, was da stattfindet, scheint mir es einfach Kosmetik über diese Wunde, die einfach da ist, wenn man ein Tier in sein Herz schließt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Nach der Lehre der katholischen Kirche ist es unsittlich, Geld, das Menschen zugutekommen könnte, für Tiere auszugeben. Aber diese Position ist schon innerhalb der Kirche in ihrer Konsequenz umstritten. Wie viel es kosten darf, um diese Wunde zu schließen, die der Verlust eines Tieres uns zufügt, ist nicht zu beziffern. Die Entscheidung darüber, wann ein Tier zu sehr leidet und eingeschläfert werden muss, ist nicht leicht zu treffen. Aber es bleibt dabei. Die Verantwortung liegt bei den Menschen, möglichst vielen Tieren ein möglichst tiergerechtes Leben zu ermöglichen. Und es sind die Menschen, die immer neu darüber nachdenken müssen, was genau das im Einzelfall bedeutet. Mm-hmm.